Vielen Dank für das Zeugnis. Jetzt habt ihr schon mehrere Predigten quasi heute gehört. Und jetzt komme auch ich noch. Mein Beileid. Ich wünsche euch viel Kraft. Aber ich werde natürlich auch versuchen, das Ganze ein bisschen zu raffen. Der Klaus hat heute am Anfang schon eine super Einleitung gemacht und hat darüber geredet, dass wir uns wünschen, dass Gottes Wort in unser Herz reinfällt und dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und genau darum geht es mir heute, dass wir in der Erkenntnis wachsen. Wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und ich möchte am Anfang einen Bibeltext nehmen, an die Spitze dieser Predigt stellen, der vielleicht ein bisschen unüblich ist, wo man sich wundert, wie der da reinpasst. Ihr könnt ihn gleich hier vorne sehen, Matthäus 5, Verse 33 bis 37. Das ist aus der Bergpredigt. Und Jesus redet hier über das Schwören. Matthäus 5, 33 bis 37, die Technik wird es einblenden. Dort heißt es: Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ich habe mich immer sowieso gefragt bei diesem Text, was ist denn das Problem beim Schwören? Ich konnte mit dem Text immer nichts anfangen, weil ich dachte, ist es jetzt die Formulierung, dass ich sage, ich schwöre es bei meiner Mutter oder was weiß ich, das ist so und so. Ich meine, könnte ich genauso gut sagen, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich kann es dir beweisen oder irgendwas. Ist es die Formulierung, dieses ich schwöre? Oder was ist das Problem dabei? Warum sagt Jesus, Leute, es geht gar nicht darum, die haben ja, die Pharisäer haben jede Menge Situationen gehabt, wo die geschworen haben und dann bei Gott zu schwören war nicht erlaubt, weil in den 10 Geboten steht, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen und deswegen haben sie andere Wege gefunden. Sie haben geschworen bei Jerusalem, bei der Erde, bei ihrem Kopf und bei was weiß ich was. Und Jesus sagt, lass es bleiben, schwört überhaupt nicht. Und ich glaube, ein so ein Punkt, warum Jesus das sagt, ich weiß nicht, da gibt es vielleicht verschiedene Auslegungen, aber beim Schwören ist es ja im Grunde so, dass ich behaupte, dass ich mir einer Sache hundertprozentig sicher bin. Dass ich eine Sicherheit vorgebe, die unumstößlich ist. Aber welche Dinge wissen wir denn wirklich zu 200%? Ich glaube, Jesus bringt die Jünger und das ganze Volk, was es hört, die auch manchmal in ihrem Stolz Sachen behauptet haben, bringt die dazu, erstmal ein Stück zurückzurudern und zu sagen, hey Leute, an welchem Punkt könnt ihr wirklich sagen, ich schwör's bei Gott oder bei sonst was, das ist so und so. Und ich glaube, das, was Jesus meint, ist, glaubt nicht, jemals alles zu irgendeinem Thema erkannt zu haben und endgültige Sicherheit darin zu haben, in dem, was ihr glaubt, erkannt zu haben. Glaubt nie, alle Informationen zu besitzen, um eine Sache wirklich zu 100% bewerten zu können. Glaubt nie, eine Person so gut zu kennen, dass ihr schon genau wisst, was der jetzt als nächstes sagen will und was er wahrscheinlich gemeint hat und was er wahrscheinlich gerade denkt. Glaubt nie, irgendein geistliches, politisches, gesellschaftliches oder was weiß ich was für ein Thema so gut verstanden zu haben, dass ihr euch zu 100% im Recht fühlen könnt und sagen könnt, ich schwör's, das ist so und so. An der Stelle sind jetzt wahrscheinlich schon alle, die sehr sicherheitsbedürftig sind, ausgestiegen aus der Predigt. Und es ist auch mein Ziel, euch zuerst völlig zu verunsichern und dann das Ganze andersrum wieder zusammenzubauen. Aber ich glaube, dass da was drinsteckt. Paulus sagt, alles ist Stückwerk. Unser ganzes Wissen ist Stückwerk. Und nicht nur unser Wissen, sondern auch unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn bei Prophetie geht es darum, dass Gott uns was offenbart hat. Da geht es ja nicht einfach nur darum, dass ich irgendein Buch gelesen habe, irgendeinen Film gesehen habe, irgendwie Nachrichten geguckt habe und überzeugt bin, das ist so und so. Sondern da geht es sogar um Dinge, die Gott uns offenbart hat. Und Paulus sagt, selbst das ist Stückwerk. Bildet euch nicht ein, dass ihr die volle Erkenntnis habt, sagt Paulus. Und Jesus sagt auch, Leute, kommt nicht auf die Idee zu schwören oder auch bei eurem Leben, bei eurem Kopf, ihr könnt ja nicht mal dafür sorgen, dass die Haare grau werden oder nicht. Das hat sich natürlich heute ein bisschen geändert. Was? Kommt immer wieder raus, ja. Von außen kann man es manchmal nicht sehen, aber jeder weiß genau, dass er eigentlich nichts dazu beitragen kann, in welche Richtung sich die Haare verfärben und legen und sonst was. Und Jesus sagt, hört auf damit, solche Sachen zu behaupten, sondern bleibt in einer Haltung der Suche. Nämlich der Suche nach Erkenntnis, mehr und mehr zu empfangen. Paulus sagt, wie gesagt, alles ist Stückwerk. Alles ist immer nur ein Teil. Alles, was wir erkennen können von Gott, ist nur ein Ausschnitt, weil Gott so groß ist, dass die ganze Ewigkeit damit gefüllt sein wird, dass wir ihn erkennen. Johannes sagt das, glaube ich. Das ist aber das ewige Leben, dass wir ihn, der allein wahre Gott ist, erkennen. Also das ewige Leben besteht darin, Gott mehr und mehr zu erkennen. Da reicht die Ewigkeit gar nicht mal aus dafür. Oder die brauchen wir dafür. Die Ewigkeit brauchen wir dafür. Unser Leben hier reicht nicht aus, um Gott mehr und mehr zu erkennen, um in der Erkenntnis zu wachsen und mehr von dem wahrzunehmen, was bei Gott Realität ist. Und das ist nicht unbedingt das, was wir mit unseren natürlichen Sinnen immer sehen. Also wir sehen ja nur, wir nehmen ja nur das wahr meistens als natürlicher Mensch, was wir mit unseren Augen sehen, was wir mit unseren Ohren hören, was uns irgendjemand erzählt, was wir irgendwo erfahren oder gelesen haben. Aber Jesus kritisiert an einer Stelle das Volk, weil die zwar Augen haben, aber nicht wirklich sehen. Und weil die Ohren haben, aber nicht wirklich hören. Weil Jesus sagt, da gibt es so viel mehr zu sehen und wahrzunehmen, was Realität ist, was wir aber als natürlicher Mensch nicht mitkriegen. Das Reich Gottes ist mehr. Es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt eine Realität, die unseren natürlichen Augen und Ohren und Sinnen verborgen ist. Und noch dazu ist es so, dass das, was wir oft wahrnehmen mit unseren Sinnen, oft der belanglosere Teil der Realität ist. Das, was wir nicht sehen mit unseren natürlichen Sinnen, ist oft, hat viel größere Auswirkungen, ist in seiner Durchschlagskraft viel, viel mächtiger. Das, was auf dieser Erde passiert, wird viel mehr von dem bestimmt, was im Unsichtbaren passiert, als was im Sichtbaren passiert. Und ich möchte zwei biblische Personen als Beispiel nochmal nehmen, die mich faszinieren in dieser Hinsicht. Das eine ist Josua. Josua war der Anführer von Israel, nachdem Mose gestorben war. Und es gibt eine Situation, wo das Volk Israel kurz vor der Eroberung Jerichos steht. Sie waren im Krieg. Es gab das Volk Israel und es gab die Kanaaniter, die die Städte dort bewohnt haben. Und Jericho war kurz vor der Einnahme. Und Josua geht dann einmal nochmal alleine raus aufs Feld, vielleicht um zu beten, was weiß ich. Er geht dort alleine aufs Feld und ist voll in diesem Denken drin, es gibt diese zwei Kategorien. Es gibt uns und es gibt den Feind. Es gibt das Volk Israel und es gibt die Kanaaniter. Und während er darüber so nachsinnt, steht mit einmal ein Mann vor ihm, der mit einem Schwert bewaffnet ist. Und was ist natürlich die erste Frage von Josua? Wer bist du? Gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Der Kerl, der vor ihm stand, war ein Engel Gottes. Und umso verblüffender ist die Antwort, die er gegeben hat. Josua fragt also, bist du einer von uns oder bist du einer von unseren Feinden? Und dieser Mann, der mit dem Schwert dort steht, sagt, nein, also weder noch. Ich bin weder einer von dir, noch bin ich einer von deinen Feinden, denn ich bin der Oberste über das Heer Gottes. Und ich bin gekommen. Ich bin jetzt hier. Und die Antwort, die muss man sich nochmal jetzt genau anschauen, denn hier spricht ein Engel, der zu Gott gehört, der Oberste ist über das Heer Gottes, zum Anführer vom Volk Gottes. Zu Josua, der das Volk Israel anführt und leitet und sagt, ich gehöre nicht zu euch. Ich gehöre weder zu euch, noch gehöre ich zu euren Feinden, sondern ich bin eine eigene Kategorie. Gott ist immer eine eigene Kategorie, der macht sich nicht eins mit unseren verschiedenen Grüppchen und Fraktionen und Parteien und was wir sonst was alles schaffen auf dieser Erde und wo wir versuchen, uns vom anderen zu unterscheiden, damit macht sich Gott nicht eins. Wenn wir Gott fragen, Gott, gehörst du zu uns oder gehörst du zu diesen Heiden da draußen oder zu dieser anderen Kirche oder was weiß ich was, wird Gott sagen, nein, ich gehöre weder zu euch noch zu den anderen. Und selbst, wenn wir das Volk Gottes höchstpersönlich sind, was Gott erwählt hat, um auf dieser Erde viele tolle Sachen zu machen. An dieser Stelle wird Josuas Sicht gewaltig erweitert. Er sieht nicht mehr nur diese zwei Dimensionen, ich und der Feind, sondern er nimmt an der Stelle die Realität Gottes wahr, die einfach mal größer ist als alles, wo wir als Menschen versuchen, uns zu unterscheiden und in Kategorien aufzuteilen und festzulegen, wer wohin gehört. Gott ist eine Kategorie für sich und das erkennt Josua in dem Moment. Und an der Stelle passiert was Spannendes. Also dieser Fürst, dieser Engelfürst, der sagt, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Und mit einem Mal nimmt Josua diese Realität Gottes wahr. Er ist gekommen, um zu kämpfen. Stattdessen fällt Josua an der Stelle flach auf den Boden und betet an und fragt diesen Engel, was sagt mein Herr seinem Knecht? Also was hat Gott mir zu sagen? Und das ist immer die erste Frage, die eigentlich kommen muss, wenn wir mit der Realität Gottes konfrontiert werden. Dass man mal seine ganze Agenda weglegt und sagt, Gott, was hast du mir zu sagen? Was ist dein Wille? Was ist auf deinem Herzen? Und die Antwort von diesem Engel ist, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und das ist auch eine krasse Aussage, weil das die Stätte, der Ort, wo Josua stand, war eigentlich ein Kriegsschauplatz. Er ist gekommen als Krieger. Es ist ein Ort des Krieges gewesen, dort vor Jericho. Und an dieser Stelle wird ein Kriegsschauplatz zum Tempel Gottes. Der Engel sagt, Gottes Gegenwart ist hier, zieh deine Schuhe aus. Es ist heiliger Boden, auf dem du stehst. Das Land des Feindes wird plötzlich zu heiligen Boden. Ein Krieger lässt an der Stelle sein Schwert fallen und fängt an, Gott anzubeten. Und das ist das, was passiert, wenn wir Gott erkennen. Wenn wir was wahrnehmen von seiner Welt, dann werden die Orte des Krieges, wo wir gekommen sind, um zu kämpfen, werden plötzlich zu Stätten der Anbetung, wo es um ihn geht, wo er wohnt, wo er sagt, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden, du kannst deine Kampfstiefel hier erstmal liegen lassen, hier geht es um mich. Das bedeutet es, Gott zu erkennen und mehr zu sehen, als man mit seinen natürlichen Sinnen und Augen wahrnehmen kann. Zweite Person ist Elisa, einer der größten Propheten, der je über diese Erde gegangen ist. Und er ist in einer krassen Situation. Ein riesiges Heer, der Aramäer, hat mit Pferden und Wagen das Dorf dort umstellt, wo er gerade war. Und sind nachts gekommen, haben die ganze Stadt umstellt. Und Elisa war in seinem Häuschen, hat gepennt. Und frühs kommt sein Diener zum Haus raus. Also der stand früh auf, kam raus, guckt von diesem Hügel runter und traut seinen Augen kaum. Hat dieses feindliche Heer gesehen, was diesen ganzen Berg und diesen ganzen Ort dort umstellt hat. Und mit einem Grund, also sie sind ja gekommen, nicht einfach um die Stadt einzunehmen, sondern um Elisa umzubringen. Es ging um diesen einen Mann. Und dieser Knecht von Elisa flippt völlig aus, wie ihr euch vorstellen könnt, rennt rein und schreit, oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Und die Antwort von Elisa ist verblüffend. Er sagt, fürchte dich nicht. Also erstmal, was hast du dich denn so? Hab keine Angst, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Also Elisa musste gar nicht erst zum Haus rausgucken, der wusste eh schon, was draußen abgeht. Und hat aber eine völlig andere Reaktion als sein Knecht. Er sagt, fürchte dich nicht. Die, die auf unserer Seite sind, sind viel mehr als die, die da unten sind. Und ihr könnt euch den Knecht vorstellen, wie er sich vielleicht umschaut und sagt, ja toll, eins, zwei, viel mehr sind hier nicht zu sehen. Und Elisa betet in aller Gelassenheit, sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Und hier kommt genau das Stichwort, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Er hat ja was gesehen gerade. Der war ja draußen vor der Tür und hat was gesehen, was ihm fürchterliche Angst eingejagt hat. Und Elisa betet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Paulus schreibt an die Epheser, dass er sich wünscht, dass wir mit den Augen des Herzens sehen können. Dass wir Dinge wahrnehmen, die real sind, aber die unseren natürlichen Augen verschlossen sind, nämlich die Realität Gottes. Und er betet dieses Gebet und da heißt es, da öffnete der Herr den Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Pferde und Wagen um Elisa her. Hat mit einmal eine zweite Armee gesehen. Feurige Pferde und Wagen und die Engel Gottes, die dort diesen Berg bewacht haben, die Elisa bewacht haben. Was ihm vorher verschlossen war, wurde durch ein Gebet, wurden ihm die Augen geöffnet, dass er das sehen kann. Da gab es eine unsichtbare göttliche Armee um Elisa herum. Und Elisa hat in einer anderen Realität gelebt als sein Diener. Der hat einfach mal andere Dinge wahrgenommen als dieser Knecht von ihm. Das, was der Knecht gesehen hat, war ja nicht falsch, es war ja real. Da war dieses feindliche Heer und die waren gefährlich. Die haben schon viele auf dem Gewissen gehabt. Das ist ja nicht Quatsch gewesen, was der erzählt hat. Das, was er ihm Angst eingejagt hat, war real. Aber es war nur die eine Seite der Medaille. Das war nicht mal die Hälfte der Wahrheit. Nicht mal die Hälfte von dem, was in dem Moment real um sie herum war. Und Elisa hat eine Sache mehr gehabt als dieser Diener. Und das war, dass er Gott wahrgenommen hat. Und wenn wir Gott wahrnehmen, egal in welcher Krisensituation und wenn es der reinste Krieg ist, wo eine ganze Armee antritt, um nur mich zu töten, nicht mal den Rest vom Dorf dort. Es ging nur um ihn. Welche Situation kann einem denn mehr Angst einjagen als das, dass ein ganzes Volk, eine ganze Armee gegen mich ist, nur gegen mich als Person, um mich auszuschalten? Also wenn es eine Sache gibt, die mir Angst machen würde, dann sowas. Und Elisa ist ruht in sich und hat Frieden einfach nur aus diesem Grund, weil er Gott erkennt, weil er Gott wahrnehmen kann. Und dieses Wort erkennen, was in der Bibel immer wieder auftaucht, wo es heißt, wir sollen Gott erkennen, wir sind dazu geschaffen worden, um ihn zu erkennen und wahrzunehmen. Das Wort ist ein unheimlich starkes Wort, im Hebräischen und im Griechischen. Das Wort taucht in der Bibel zum Beispiel auch, also dasselbe Wort für Gott erkennen, taucht in der Bibel auch in dem Zusammenhang auf, wenn sich Mann und Frau körperlich vereinigen in der Ehe. Also was die höchste Nähe ausdrückt, die man miteinander haben kann, und dieses Wort wird verwendet, um Gott zu erkennen, also um unsere Beziehung zu Gott zu bestimmen und zu beschreiben. Und da wird was deutlich, Gott zu erkennen ist viel mehr, als was über ihn zu wissen. Das ist das, was der Klaus auch heute zur Einleitung gesagt hat. Es geht gar nicht darum, unheimlich viel zu wissen, sondern es geht um den Prozess des ihm Näherkommens. Gott immer näher zu kommen. Und zwar dauerhaft. Erkenntnis Gottes ist nie was Statisches. Ich kenne das aus manchen Kirchen, wo man so sagt, ich bin jetzt, also wo ältere Leute manchmal sagen, ich bin jetzt schon so und so viele Jahre in der Wahrheit. Ich habe Gott erkannt. Und dann lässt man sich die Geschichten erzählen, wie sie zu Gott gefunden haben. Das war dann vor 40 Jahren. Und haben dort Gott erkannt, haben ihn wirklich erkannt. Aber bei manchen ist danach nicht mehr viel passiert. Sie sind auf dem Stand stehen geblieben. Aber Erkenntnis Gottes ist immer was, was vorangeht. Alles, was Gott geschaffen hat, ist im Wandel und ist im Fluss und am Wachsen. Es gibt eigentlich außer Gott nichts, was sich nicht verändern würde. Die ganze Schöpfung, es gibt nichts Statisches im Universum. Wenn ihr selbst Berge, Gebirge wachsen und verändern ihre Gestalt. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mensch ist am Wachsen und verändert sich im Laufe des Lebens. Selbst Planeten und Sterne bewegen sich, Galaxien drehen sich, das ganze Universum dehnt sich aus und ist auf Wachstum angelegt. Also alles, was Gott geschaffen hat, ist auf Wachstum angelegt. Und wenn wir in unserer Beziehung zu Gott also leben, dann ist es das Natürlichste von der Welt, dass es auch auf Wachstum angelegt ist, dass wir Gott mehr und mehr erkennen. Er ist so groß, dass unser Leben dafür nicht ausreicht. Alles ist Stückwerk, was wir bisher erkannt haben, und es lohnt sich so sehr, dem nachzujagen, mehr und mehr von ihm zu erkennen. Wenn ich in 10 Jahren euch dieselben Sachen noch erzählen werde in Predigten oder so wie jetzt, dann ist das kein Zeichen von besonderer Reife und Kontinuität, sondern ein Zeichen großer Schwäche. Weil es wäre ein Zeichen dafür, dass sich bei mir nichts weiterentwickelt hat, nichts getan hat. Dass ich nicht mehr von Gott erkannt habe in den vergangenen Jahren. Ich mache das gerne manchmal so zum Jahreswechsel, wenn ein Jahr vorbei ist, dass ich einfach mal schaue, in welchen Punkten habe ich dieses Jahr was Neues mit Gott erlebt? Wie bin ich gewachsen? Was habe ich Neues von Gott erkannt? Und es macht mich traurig, hin und wieder immer mal Jahre zu erleben, auch die letzten Jahre, wo ich merke, Mensch, das Wachstum war sehr bescheiden. Das kann man schnell zusammenfassen, was sich in so einem Jahr getan hat. Ich hatte manchmal Jahre früher, wo ich gemerkt habe, da ist in unheimlich kurzer Zeit unheimlich viel passiert. Da habe ich Dinge mit Gott erlebt und Neues von ihm entdeckt in unheimlich kurzen Zeitabständen. Und es ist für mich so ein Ansporn, dass ich sage, ich will nicht, dass ein Jahr vergeht, wo sich nichts tut in meiner Beziehung zu Gott, wo ich nicht ihm näher komme, wo ich nicht mehr von ihm erkenne und ihm wirklich Schritte auf ihn zugegangen bin. Ich wünsche mir eigentlich, dass nicht mal ein Tag vergeht in meinem Leben, wo was vorwärts geht. Es gibt so ein paar Studien, die besagen, dass Ehepaare, da hat man so Ehepaare auch untersucht oder befragt, die schon sehr lange verheiratet waren und welche, die gerade erst zusammengekommen sind und geheiratet haben. Und man hat da festgestellt, dass langjährige Ehepaare einander nicht besser kannten als Jungvermählte, sondern manchmal sogar schlechter. Und das hat einen Grund. Nämlich, weil viele Ehepaare, die einfach schon lange zusammen sind, ich bin jetzt 2 Jahre verheiratet und ich merke, es geht schon los, dass Ehepaare, die schon lange verheiratet sind, die dachten sich bereits zu kennen und haben deshalb nicht mehr versucht, den anderen zu ergründen. Also wir müssen immer in der Haltung des Entdeckens bleiben, dass wir sagen, wir wollen Neues entdecken. Wir können uns noch nicht einbilden, schon das meiste erkannt zu haben. Gerade eine Frau, da wird man ja auch nie fertig. Und bei Gott noch viel weniger, weil der hat Frauen erfunden und Männer. Und wenn wir nicht in der Haltung bleiben, wo wir sagen, wir wollen mehr entdecken, wir wissen, dass wir eigentlich noch nichts wissen und dass wir es nötig haben, immer mehr von Gott zu erkennen, in so einer Haltung wird man wachsen. Und das ist die Haltung, die junge Paare oft haben. Und weshalb, das ist der Grund, weshalb junge Paare den anderen oft besser kennen und mehr im Herzen verstehen als manche alten Ehepaare. Und das ist was ich uns wünsche, was sich Jesus wünscht für uns, dass wir an dem Punkt wirklich feurig vorangehen, dass wir in einer Herzenshaltung leben, dass wir mehr von Gott erkennen wollen, jeden Tag aufs Neue, dass wir uns nicht einbilden, wir hätten es schon erkannt, wir hätten es schon erfasst, dass wir nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich schwör's bei meiner Frau, das ist so und so. Und dass ich nicht sage, so wie der Gott jetzt erlebt hat und erkannt hat, da hat er sich ja mal völlig verrannt, der hat noch nicht gehört, was ich dazu zu sagen habe, sondern dass wir auf der Suche bleiben, dass wir alles prüfen und das Gute behalten, dass wir alles hören, wo Leute was erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, dass wir das hören und das prüfen, nicht um rauszufinden, was er wieder von Quatsch erzählt und wo er sich verirrt hat, sondern um rauszufinden, wie Gott ist, was ich vielleicht noch Neues von Gott entdecken kann. Wir nehmen das Prüfen manchmal so als Mittel, um Irrlernen zu entlarven und um jemanden zu überführen, dass er falsch gelegen hat. Aber der Text ist so formuliert, prüft alles und das Gute behalten. Nicht prüft alles und das Schlechte sortiert aus und guckt mal, wo der schon wieder schief gelegen hat, sondern das Gute behaltet, weil wir es nötig haben, mehr und mehr Gutes in uns aufzunehmen und mehr von Gott zu erkennen. Und da sind wir alle auf einer Ebene. Da ist keiner dem anderen voraus. Wir haben nur unterschiedliche Facetten von Gott bisher erkannt. Und in manchen Punkten haben wir Leute im Raum, die uns allen voraus sind, weil die einen Aspekt von Gott verstanden und erlebt haben, den ich noch gar nicht wahrgenommen habe manchmal. Und auf solche Leute muss man hören. Wenn man merkt, da hat jemand eine Erkenntnis von Gott gewonnen, die mir fehlt, dann ist es so gut, das in uns aufzusaugen und zu sagen, was ist es, was du von Gott erkannt hast, was ich nicht habe. Und gleichzeitig, wenn wir merken, dass wir eine Erkenntnis Gottes haben, dass Gott sich auf eine bestimmte Weise uns offenbart hat, dann ist es das, was wir einbringen in den Leib Jesu, in das Reich Gottes, wo das unsere Botschaft ist, wo das ist, was wir weiterzugeben haben, damit der ganze Leib, die ganze Gemeinde erbaut wird und wir Stück für Stück dieses Stückwerk, was jeder beizutragen hat, sich zusammenbaut und wir der Leib Jesu werden, also ein Teil von Jesus hier auf dieser Erde, dass wir ihn repräsentieren können, so wie er wirklich ist, dass wir uns immer mehr dem annähern, wie er tickt und was er denkt und was er fühlt und was er vorhat mit dieser Welt und auch mit uns und unseren Gemeinden. Und das wünsche ich uns. Gott segne uns dabei, dass der Weg frei ist zu mehr Erkenntnis und zu Wachstum, so wie es die Bibel sagt, dass die Erkenntnis Gottes die Erde erfüllt, wie Wasser das Meer bedeckt. Das wünsche ich uns. Amen.